Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Grossbank, Pharma-Riese, Technologiekonzern. Schwergewichte der Schweizer Wirtschaft legen Zahlen vor. Die Credit Suisse verbucht im zweiten Quartal einen Gewinn von 1,6 Milliarden Franken. Bei ABB haben sich Umsatz und Gewinn verringert und Roche in Basel ist seit Anfang Jahr um fast 10% gewachsen. In Deutschland muss Porsche-Chef Wiedeking gehen, sein Machtkampf mit VW ist verloren. Und wer will, kann seine persönliche Armeewaffe wohl bald kostenlos im Zeughaus hinterlegen. Um 13 Uhr das liebe Geld. Heute die leidenschaftliche Wissenschaft, das richtige Pferd zu tippen. Eine Reportage zur Wettkultur in Irland, wo das liebe Geld auf alles gesetzt wird, was vier Beine hat und um die Wette rennt. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Stefan Wüthrich.
Die Schweizer Grossbank Credit Suisse hat auch das zweite Quartal mit einem Gewinn abgeschlossen. Mit 1,6 Milliarden Franken liegt er allerdings unter jenem des ersten Quartals. Konzernchef Brady Dugan schaut optimistisch in die Zukunft. Falls sich die Märkte weiterhin positiv entwickelten, werde die CS noch einen Zacken zulegen können.
If markets continue to be favorable as they were in the second quarter, we think we'll be able to build momentum and do well, but we also think that we'll be able to weather more difficult markets pretty well if those should come.
Selbst in einem schlechteren Marktumfeld werde die Grossbank sich gut schlagen, so Dugan weiter. Um die Halbjahreszahlen geht es beim Pharmakonzern Roche. Dort ist der Umsatz zwischen Januar und Juni um 9% gewachsen. Vor allem Krebsmedikamente haben dazu beigetragen. Der Gewinn dagegen sank um fast 30%. Er betrug im ersten Halbjahr rund 4 Milliarden. Der Gewinn sei insbesondere wegen der Integration des US-Unternehmens Genentech gesunken. Quartalszahlen melden im Weiteren ABB und Logitech. Beim Technologiekonzern ABB verringerte sich der Gewinn im Vergleich zum letzten Jahr um gut 30% auf $675 Millionen. Der Umsatz bei ABB sank ebenfalls und zwar um 12% auf rund $8 Milliarden. Logitech wiederum, der Schweizer Hersteller von Computerzubehör, hat zum zweiten Mal in Folge einen Quartalsverlust gemacht. Das Minus beträgt über 38 Millionen Franken. Der Umsatz ist um mehr als einen Drittel eingebrochen. Angehörige der Schweizer Armee sollen in Zukunft ihre persönliche Waffe ohne Angabe von Gründen im Zeughaus hinterlegen können. Und sie sollen dies gratis tun dürfen. Dieser Vorschlag des Militärdepartements ist bei den Kantonen und den Schützenvereinigungen auf Zustimmung gestoßen. Was für die St. Galler Bratwurst gilt, gilt nun auch für die Genfer Wurst namens Langeol. Ihr Name wird geschützt. Die Langeol ist Bestandteil vieler Genfer Festtagsmenüs. Hergestellt wird sie aus Schweinefleisch und gewürzt mit Fenchelsamen. Porsche-Chef Wendelin Wiedeking muss seinen Plan aufgeben, den Konkurrenten VW zu übernehmen. An einer langen Sitzung des Porsche-Verwaltungsrats wurde beschlossen, dass Wiedeking Porsche verlässt, mit einer Abfindung von 50 Millionen Euro. Beim Versuch, VW zu übernehmen, hat Wiedeking einen Schuldenberg von 10 Milliarden Euro angehäuft. Zuletzt hatten sich die Banken geweigert, Porsche weiteres Geld zur Verfügung zu stellen. Bei der Fluggesellschaft Air France fordern die Pilotengewerkschaften zusätzliche Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit. Sie tun dies im Zusammenhang mit dem Absturz eines Air France-Flugzeugs über dem Atlantik vor 2 Monaten. Insbesondere müsse die Wartung der Flugzeuge verbessert werden und die Piloten seien im Simulator vermehrt auf schwierige Situationen vorzubereiten. Nordkorea will die Gespräche über sein Atomprogramm bis auf Weiteres aussetzen. Die Regierung wolle erst wieder darüber sprechen, wenn die USA ihre feindliche Haltung aufgegeben hätten. Der Ankündigung aus Nordkorea ist ein verbales Hickhack vorausgegangen. So hatte US-Außenministerin Clinton die Regierung Nordkoreas Anfang Woche mit einem widerspenstigen Kind verglichen, das auf sich aufmerksam machen wolle. Das nordkoreanische Außenministerium hatte gekontert, Clinton sehe manchmal wie eine Primarschülerin aus. Im Grund sei sie aber nichts anderes als eine komische Lady, die die elementarsten Umgangsformen auf internationaler Ebene nicht kenne.
CS und Roche, Schwergewichte der Schweizer Wirtschaft, legen Zahlen vor, sind offensichtlich gut aufgestellt und unterwegs. Bei der Grossbank fällt auf, dass das krisenverdächtige Investmentbanking wieder als rentabler Geschäftsbereich erscheint und bei den erfolgreichen Pharmakonzernen Roche und Novartis profitiert der Standort Basel kräftig mit. Und weiter, VW gewinnt den Automachtkampf, Porsche-Chef Wiedeking muss aussteigen. Armeewaffen dürfen wohl bald ins Zeughaus, ohne Kosten und Diskussionen. Und Tourismus mit Restrisiko, unterwegs mit Abenteuersportlern im Berner Oberland. Um 13 Uhr eine nächste Reportage zum lieben Geld. Sie kommt aus Irland und befasst sich mit der herzhaften Leidenschaft aller Iren, ihr liebes Geld mit besonderer Tierkenntnis zu mehren.
I bet on number 16. 100 to 30. Now he may not win, but I hope he does.
Rennbahnatmosphäre, Buchmacherweisheiten und die tief verwurzelte Wettkultur in Irland im ersten um vierten um eins.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.662 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 51,99 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 06,93. Das Wetter. Am Nachmittag scheint im Osten zunächst noch die Sonne, sonst kommen verbreitet Regenschauer und lokal kräftige Gewitter mit Sturmböen auf. Die Temperaturen liegen zwischen 24 und 28 Grad, im Osten wird es mit Föhn bis 32 Grad heiß. Morgen Freitag scheint zunächst zeitweise die Sonne, tagsüber gibt es wieder einige Regenschauer und Gewitter, besonders in den Alpen und im Süden. Im Norden werden um 23, im Süden 28 Grad erreicht. Am Samstag dann gibt es im Nordosten noch einige Regenschauer, sonst wird es zunehmend sonnig. Am Sonntag scheint in der ganzen Schweiz die Sonne. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr auf der Nord-Süd-Achse Richtung Norden, 2 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel.
Hat da jemand Finanzkrise gesagt? Bei der Grossbank Credit Suisse jedenfalls ist davon nicht mehr viel zu spüren. Alle Geschäftszahlen zeigen auch im zweiten Quartal nach oben. Man habe aus der Krise gelernt, heißt es bei der CS. Martin Stucki.
Es gebe zwar, so der sichtlich zufriedene Credit Suisse-Konzernchef Brady Dugan heute vor den Medien, es gebe zwar Leute, die glaubten, nach dieser Finanzkrise sei schon bald alles wieder beim Alten. Aber die Credit Suisse habe da eine ganz andere Auffassung.
Our view seems to be in contrast to some who believe the industry will quickly go back to the old days. We do not agree with this and have adopted our business model accordingly.
Wir haben aus der Krise gelernt, uns angepasst und unsere Geschäftspolitik geändert, sagt Brady Dugan. Weniger riskante Geschäfte mit eigenem Kapitaleinsatz, mehr Dienstleistungen für die Kunden. So paradox es erscheinen mag, mehr Gewinn mit weniger Risiko. Die Zahlen scheinen Dugan recht zu geben. 1,6 Milliarden Franken Reingewinn im zweiten Quartal, das sind fast 30% mehr als vor einem Jahr. Und gegen 11 Milliarden Franken neues Geld, das der Bank anvertraut wurde. Und vielleicht am erstaunlichsten, die größten Gewinne im Bereich Investmentbank. Also genau der Bereich, der andere Banken an den Rand oder sogar in den Ruin getrieben hat. Auf dem Finanzplatz Schweiz hat die Credit Suisse mittlerweile die Leaderposition übernommen. Nicht nur, dass sie es schaffte, ohne Staatshilfe über die Runden zu kommen. Die bisherige Nummer 2 ist jetzt auch am Börsenwert gemessen wertvoller als die UBS. Der Aktienkurs der Credit Suisse hat seit Anfang Jahr fast 80% gewonnen. Allein heute, nach Bekanntgabe der neuesten Quartalszahlen, mehr als 4%.
Martin Stucki. Stütze des CS-Gewinns war also auch das sogenannte Investmentbanking. Das ist jene Banksparte, die unter anderem mit Wertpapieren handelt und Firmenübernahmen organisiert. Bankaktivitäten, die weltweit maßgeblich für die Finanzkrise verantwortlich waren. Frage an Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch, das Investmentbanking-Geschäft der Credit Suisse ist also wieder rentabel. Wie kommt das?
Ja, das hat zwei Gründe. Zum einen hat sich das Umfeld verbessert. Es gibt wieder mehr zu tun im Investmentbankenbereich. Das ist ja das Geschäft mit den großen Firmen, die Herausgabe von Aktien und Anleihen, die Beratung bei Fusionen und Übernahmen. Viele Unternehmen und auch Staaten brauchen Geld und beschaffen sich dies in Form von Anleihen. Dieses Geschäft läuft über das Investmentbanking. Das Umfeld hat sich also verbessert. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund liegt bei der Credit Suisse selber. Sie hat im vergangenen Jahr aufgeräumt. Man darf nicht vergessen, dass die Grossbank im vergangenen Jahr im Investmentbankenbereich einen Verlust von 14 Milliarden Franken gemacht hat. Die CS hat problematische Wertpapiere im Umfang von rund 70 Milliarden Franken abgestoßen und hat reinen Tisch gemacht. Die CS kann zudem die Marktanteile ausbauen, weil einige Konkurrenten der Krise zum Opfer gefallen sind.
Macht denn die CS im Investmentbanking jetzt auch einiges anders als vor der Krise oder allenfalls gar nicht mehr?
Ja, ich denke schon, dass die Credit Suisse vorsichtiger geworden ist. Das haben mir auch die Analysten heute Morgen bestätigt. Das zeigt sich anhand der Kennzahlen. Problematisch im Investmentbankenbereich ist vor allem der Eigenhandel. Das heisst, wenn die Bank nicht primär Geschäfte für die Kunden betreibt, sondern selber an der Börse spekuliert. Die Krise hat gezeigt, dass dies die Banken in den Ruin treiben kann und deshalb ist dieser Eigenhandel zunehmend verpönt in der Branche. Die CS hat dieses Geschäft nun reduziert. In den USA aber gibt es auch Beispiele, wo man sieht, dass die Banken bereits wieder zunehmend im Eigenhandel spekulieren.
Sie sagen es, amerikanische Banken haben in den letzten Tagen mit Milliardengewinnen überrascht oder vielleicht eher erschreckt. Man hat das Gefühl, da werde munter weitergemacht wie vor dem großen Knall. Präsident Obama hat das Anfang Woche angedeutet.
Ja, das Risiko besteht, dass die Banken nun wieder zur Tagesordnung übergehen wollen. Die Bank Goldman Sachs zum Beispiel ist zwar vom Staat vorübergehend mit 10 Milliarden Dollar unterstützt worden, arbeitet nun aber wieder mit dem gleichen Geschäftsmodell wie zuvor. Auch andere Banken machen das so in den USA. Ungelöst ist nach wie vor die Frage der Boni, das ganze Anreizsystem. Die Banken bezahlen fürstliche Boni im Investmentbanking. Die Banken werben sich die Spitzenleute gegenseitig mit Fantasiebeträgen ab. Die Beratungsgebühren bei Fusionen und Übernahmen sind nach wie vor horrend. Es liegt also weiterhin einiges im Argen in der Welt der Investmentbanken und die Lehren aus der Krise sind nur teilweise gezogen worden.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch. Branchenwechsel. Roche musste lange und hart kämpfen und viel Überzeugungsarbeit leisten, bis sie im März endlich ihre amerikanische Tochter Genentech ganz übernehmen konnte. Preis stolze 47 Milliarden US-Dollar. Doch trotz dieser milliardenteurer Übernahme schreibt Roche im ersten Halbjahr 2009 noch 4 Milliarden Franken Gewinn. Roche-Chef Severin Schwan ist überzeugt, dass sich der zähe Kampf um Genentech gelohnt hat, wie er im Interview mit Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler erklärt.
Als kombiniertes Unternehmen sind wir die Nummer 1 in der Biotech, wir sind die Nummer 1 in der Onkologie, wir sind die Nummer 1 in der In-vitro-Diagnostik und das eröffnet uns natürlich enorme Möglichkeiten, um auch in Zukunft innovative Produkte zu entwickeln.
Nicht alle Mitarbeiter von Genentech waren hoch erfreut, als sie erfahren haben, dass Roche Genentech ganz übernehmen möchte. Trotzdem sind jetzt alle wichtigen Forscher und Manager geblieben. Was haben Sie getan, um diese Mitarbeiter zu halten?
Ich glaube, ein ganz wichtiges Element ist unser dezentraler Managementansatz bei Roche. Wir legen großen Wert darauf, die einzelnen Bereiche im Unternehmen an der langen Leine zu führen, wenn Sie so wollen, den Mitarbeitern genug Freiraum zu geben. Und gerade im Bereich der Forschung ist das ein ganz, ganz wichtiges Element. Dazu kommt, dass die Forscher bei Genentech natürlich enorme Möglichkeiten haben, ihre Projekte innerhalb der Gruppe voranzutreiben, jetzt auch in Zusammenarbeit mit der Diagnostika-Division zum Beispiel.
Also keine finanziellen Anreize geboten den Top-Forschern und Top-Managern?
Die Vergütungssysteme für Genentech bleiben für das laufende Jahr und auch fürs nächste Jahr völlig unverändert. Und wir werden dann über die Zeit das Vergütungssystem zwischen Genentech und Roche behutsam angleichen.
Sie haben tief in die Tasche gegriffen, um Genentech zu kaufen. 47 Milliarden US-Dollar. Jetzt kommen noch 3 Milliarden Franken dazu für die Integration dieser Firma. Haben Sie nie Zweifel, dass am Schluss dann die Rechnung für Roche aufgeht?
Die Rechnung geht bereits jetzt auf. Es ist so, dass seit wir Genentech übernommen haben, das sich bereits positiv auf das Ergebnis auswirkt und wir konnten entsprechend auch den Ausblick fürs laufende Jahr und fürs nächste Jahr verbessern.
Ein Erfolgsfaktor in diesem ersten Semester und auch im gesamten Jahr 2009 ist Tamiflu, Ihr Grippemedikament, das auch gegen die Schweinegrippe eingesetzt wird. Haben Sie da schon Bestellungsengpässe oder können Sie immer noch alle Wünsche von Regierungen und Firmen bedienen?
Wir können alle Aufträge bedienen und wir haben auch unsere Produktionskapazitäten ausgedehnt und wir werden bis Anfang nächsten Jahres 400 Millionen Packungen Tamiflu auf jährlicher Basis produzieren können.
Das reicht, wenn die Pandemie losgeht?
Wir gehen davon aus, dass wir alle Aufträge bedienen können.
2 Milliarden Umsatz soll es in diesem Jahr geben mit Tamiflu, diesem Grippemedikament. Womit rechnen Sie im nächsten Jahr?
Wir gehen in unseren Planungen von 400 Millionen aus, aber Ihre Planungen sind so gut wie meine Planungen. Wir wissen nicht, was der Virus macht und wie groß der Bedarf dann tatsächlich sein wird.
Sagt Roche-Konzernchef Severin Schwan. Verkehrsinfo DRS von 12.46 Uhr. Achtung, Personen auf der Fahrbahn. Auf der A2 Chiasso Richtung Gotthard. Zwischen Chiasso Balerno und der Raststätte Coldrerio. Vorsicht, es befinden sich Personen auf der Fahrbahn. Zurück zu den Pharma-Riesen in Basel. Roche geht's gut, auch Novartis hat letzte Woche gute Halbjahreszahlen veröffentlicht. Gute Aussichten also für den Pharma-Standort Basel. Im Gegensatz zu Zürich, wo Banken und Versicherungen zu hunderten Leute entlassen, muss man sich in Basel derzeit kaum Sorgen um Arbeitsplätze und Steuereinnahmen machen. Aus Basel, Beat Giger.
Während Finanzdirektoren Land auf, Land ab um ihre Steuereinnahmen bangen, kann Basels Kassenwartin Eva Herzog vorläufig aufatmen. Die großen Pharma-Multis Roche und Novartis, die einen wesentlichen Anteil am Steuervolumen im Kanton Basel-Stadt ausmachen, fahren, wir haben es gehört, weiterhin satte Gewinne ein. Krise hin oder her, fließt das Geld deshalb nach wie vor großzügig in die Staatskasse.
Sicher lese ich diese Zahlen gerne. Es zeigt, dass die Pharmaindustrie weiterhin der Krise ziemlich trotzt, verglichen mit anderen Branchen. Doch, das ist sicher erfreulich.
Zwar muss auch Herzog Einbußen verkraften. Die krisengeschüttelte UBS beispielsweise hat in Basel ihren zweiten Hauptsitz und zählte in den vergangenen Jahren stets zu den wichtigen Steuerzahlern. Aber
der starke Gewinnrückgang in der Finanzbranche wurde mehr als wettgemacht durch die Pharmabranche, auch durch außerordentliche Einnahmen. Löcher, wenn ich es so sagen darf, wie jetzt zum Beispiel im Kanton oder in der Stadt Zürich, wo die Finanzbranche viel wichtiger ist. In dieser Art haben wir bisher nicht aufzuweisen.
Die Wirtschaftskrise wirkt sich in der Region Basel also milder aus als in anderen Landesteilen. Die Konjunkturforscher prognostizieren für die Nordwestschweiz denn auch bessere Wachstumszahlen. Samuel Hess, Wirtschaftsförderer im Kanton Basel-Stadt, warnt jedoch vor Übermut. Auch am Rhein stiegen die Arbeitslosenzahlen.
Wir gehen im Moment davon aus, dass wir populär gesagt mit einem blauen Auge im besten Fall davonkommen, wobei es nicht so ist, dass Basel jetzt da die Insel der Glückseligen ist. Ich glaube, das wäre ein falsches Bild. Auf der anderen Seite hilft uns jetzt diese Industriestruktur, die wir haben, hilft uns in diesem Fall, soll uns aber nicht dazu verleiten, irgendwie überheblich zu sein. Es kann auch mal anders kommen.
Tatsächlich wurde Basels Abhängigkeit von der damals chemischen und in der Zwischenzeit mehrheitlich pharmazeutischen Industrie häufig als Klumpenrisiko bezeichnet. Dieses Risiko entpuppt sich heute eher als Chance, wobei Samuel Hess präzisiert.
Es ist ganz klar so, dass wir mit der Pharmaindustrie eine sehr starke Industrie haben, die auch in der Zwischenzeit für etwa ein Drittel der Exporte der ganzen Schweiz ja verantwortlich ist, die aber ganz entscheidend auch von Bundesbären abhängig ist, von den Rahmenbedingungen auf Bundesebene. Und da, denke ich, ist die Schweiz eben gut beraten, dieser Industrie und auch anderen Exportindustrien gute Rahmenbedingungen zu bieten. Ich glaube, man muss das in einem nationalen Kontext sehen.
Basel möchte aber auf Nummer sicher gehen und bemühe sich gleichzeitig darum, auch neue Branchen anzulocken, namentlich im Bereich der erneuerbaren Energien und in der Nanotechnologie. Denn sich einseitig darauf zu verlassen, dass Novartis und Roche den Basler Wirtschaftsmotor auf Jahre hinaus am Laufen halten, birgt ein zu großes Risiko.
Er war über Jahre einer der bestbezahlten Manager weltweit und er verkörperte bis zur Wirtschaftskrise den Stolz der deutschen Autohersteller wie kein anderer. Porsche-Chef Wendelin Wiedeking. Jetzt muss er gehen. Mit seinem Abgang will der Verwaltungsrat von Porsche den Weg freimachen, damit das hochverschuldete Unternehmen in den Volkswagen-Konzern integriert werden kann. Etwas, das Wiedeking um jeden Preis verhindern wollte. Zum Abgang von Porsche-Chef Wendelin Wiedeking, Fritz Dinkelmann aus Berlin.
Wer als Manager mit einer Abfindung von 50 Millionen Euro ein Unternehmen verlässt, das 10 Milliarden Euro Schulden hat, der geht tatsächlich nicht mit nichts. Auch wenn diese Summe fast ein Taschengeld ist, gemessen an dem, was Wiedeking angeblich haben wollte, nämlich 250 Millionen. Aber was zählt das alles für einen Mann, der bei Porsche seit 1993 die Route des Premium-Autobauers bestimmte und das über viele Jahre auch sehr erfolgreich. Als Wiedeking das Zepter übernahm, war Porsche in der Verlustzone. Wiedeking schuftete und pushte den Wert von Porsche auf 25 Milliarden Euro. Das war 2007. Allein in diesem Jahr erwirtschaftete Porsche einen Gewinn von fast 6 Milliarden Euro. Und weil Wiedeking am Gewinn beteiligt war, kassierte er damals ein Jahresgehalt von 60 Millionen Euro. Damit war er weltweit einer der bestbezahlten Manager. Er war auf dem Höhepunkt seiner Macht und kampfeslustig wie nie. Wiedeking legte sich mit dem nicht minder ehrgeizigen VW-Chef Ferdinand Pirch an. Zuerst wollte Wiedeking Pirchs Nachfolger werden, was misslang, also entschied er sich dafür, VW einfach zu kaufen. Aber das ging schief. Zwar erkämpfte sich Wiedeking bei Volkswagen einen Anteil von 51%, aber der Preis dafür waren hochriskante Geschäfte mit Aktienoptionen, die Porsche einen Schuldenberg von 10 Milliarden Euro bescherten. In der vergangenen Nacht hat der Porsche-Aufsichtsrat nicht nur Wiedeking und seinen Finanzvorstand gefeuert, sondern gleichzeitig beschlossen, die Schulden mit einer Kapitalerhöhung von mindestens 5 Milliarden Euro abzubauen durch den geplanten Einstieg des Emirats Katar. Mit Wiedekings Abgang steht fest, dass Porsche von VW geschluckt wird. VW hat den Machtkampf mit Porsche gewonnen, nicht zuletzt dank dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff, der gut gepokert hat für seine Wolfsburger. Wendelin Wiedeking geht nicht mit nichts und vermutlich auch mit einem Lächeln. Schließlich erhielt er 2003 vom Aachener Karnevalsverein den Orden wider den tierischen Ernst. Und langweilen wird er sich im Ruhestand wohl auch nicht. In seiner Freizeit spielt er gern mit Eisenbahnen und Porsche-Traktoren.
Die Armee will einen kleinen Schritt auf jene zugehen, die die Armeewaffen aus den Wohnungen verbannen wollen. Dienstpflichtige sollen ihre Waffe weiter zu Hause lagern dürfen, aber wenn sie dies nicht wollen, sollen sie Pistole oder Sturmgewehr im Zeughaus abgeben können, ohne Begründung und gratis. Der Vorschlag kommt bei Kantonen und Schützen grundsätzlich gut an. Sonja Schmidmeister.
Bisher konnten nur Soldaten im Kanton Genf ihre Waffen außerhalb der Dienstzeit im Zeughaus deponieren. Bald soll das im ganzen Land möglich sein. Grundsätzlich seien die Kantone damit einverstanden, sagt Hans-Uli Müller, Generalsekretär der Militär- und Polizeidirektorenkonferenz. Problematisch sei es nur für jene Kantone, die kein eigenes Zeughaus mehr hätten.
Es hat einen Passus in der Verordnung, dass Kantone möglicherweise Stellen beauftragen können, die Waffen entgegenzunehmen, und dort ist die Finanzierung nicht geregelt. Aber ich glaube, das sind Details, die sicher geregelt werden können.
Gibt es außerdem Hinweise, dass ein Soldat mit einer Waffe gefährlich werden könnte, so will das VBS neu die Militärpolizei beauftragen, die Waffe einzuziehen. Dieser Vorschlag sei umstritten.
Da wird diskutiert, ob das möglicherweise nicht die kantonale Polizeihoheit tangiert. Weil es wäre ja dann so, dass eine militärische Stelle einem Zivilisten eben eine Waffe einzieht.
Neu soll ein Wehrmann, der seine Waffe nach dem Militärdienst behalten will, auf eigene Kosten einen Waffenschein beschaffen müssen. Dagegen wehrt sich nur der Schweizer Schiesssportverband. Geschäftsführer Urs Weibel.
Wenn ein Erwerbschein oder eine vertiefte Kontrolle gemacht werden muss, dann müsste nach unserer Auffassung das VBS das selber machen.
Doch vorerst wird das VBS jetzt alle Stellungnahmen prüfen, dann entscheidet der Gesamtbundesrat. Soldaten können ihre Waffen wohl frühestens ab 2010 überall freiwillig ins Zeughaus geben.
Bungee-Jumping, Fallschirmspringen, Canyoning, Wildwasserfahrten, Interlaken im Berner Oberland ist das Mekka für Abenteuertouristen aus der ganzen Welt. In diesen Sommertagen lassen sich dort Tag für Tag hunderte junge Menschen vom Himmel fallen oder von den Fluten tragen. Das schwere Canyoning-Unglück im Sachsenbach vor 10 Jahren schien schon fast vergessen, als letzte Woche auf der Lütschine wieder 2 Touristinnen starben. Doch schon kurz darauf nehmen die Dinge in Interlaken wieder ihren gewohnten, aufregenden Lauf. Tourismus mit Restrisiko. Dominik Meyer ist mit jungen Rucksacktouristen zum Canyoning gefahren.
3, 2, 1, jump!
Woo!
Yeah, nice!
Why? Because we're thrill seekers, we love having fun, I don't know.
Das gehört immer ein Risiko zum alles Erlebnis in der Welt, im Leben.
Es rauscht der Sachsenbach durch die Schlucht oberhalb von Interlaken und es rauscht das Adrenalin in den Adern von 6 jungen Frauen und Männern, Touristinnen und Touristen aus den USA und Korea. Sie tragen gelbe Helme und rote Schwimmwesten, 2 Führer, Guides begleiten sie. Sie seilen sich ab, sie rutschen über Wasserrampen, sie klettern auf einen Felsen und springen hinunter ins eiskalte Wasser. Zahm ist er heute, der Fluss, der so gefährlich sein kann. Am Ufer steht John Fover. Er gehört zur Geschäftsleitung von Outdoor Interlaken, die dieses Canyoning veranstaltet.
Wir verkaufen Spass, Erlebnis in Natur und wir verkaufen einen Schritt ausser oder one step away from the jeden Tag.
John Fover will nicht über den River Rafting-Unfall von letzter Woche auf der Lütschine reden. Verantwortlich für die Tour war eine Konkurrenzfirma. Stattdessen spricht er über die Sicherheitsvorkehrungen hier beim Canyoning.
Am Anfang gibt es Sicherheitsgespräch, das machen wir nicht. Und nachher vor jedem Sprung, vor jeder Rutschbahn, vor jedem Abseil, wie wir machen das hier, was ist speziell hier, was ist wichtig hier.
Canyoning, River Rafting, Fallschirm, Gleitschirm, Bungee Jumping. Das Geschäft mit dem Nervenkitzel ist sicherer geworden. Nach dem Canyoning-Unglück vor 10 Jahren hat die Adrenalinbranche Sicherheitsstandards geschaffen. Über 30 Anbieter mit 400.000 Abenteuerkunden pro Jahr halten sich daran. Dennoch, einige wenige tödliche Unfälle bei organisierten Touren gab es auch in den letzten Jahren. Die Branche lebt mit dem Restrisiko. Man hört es im Gespräch mit Stefan Otz, dem Direktor von Interlaken Tourismus.
In dem Bereich ist es all das Restrisiko, das da ist, aber der Kunde scheint das in Kauf zu nehmen und es gibt einen Markt dafür.
Einen lukrativen Markt. Abenteuertouristen geben in Interlaken gleich viel Geld aus wie traditionelle Touristen in einem 3-Sterne-Hotel. Jeder 5. Gast in Interlaken sucht den Nervenkitzel. Junge Amerikaner, Koreaner oder Australier meist. Sie kommen trotz Wirtschaftskrise.
Wir setzen voll auf das Adrenalin,
sagt deshalb Stefan Otz. Pures Adrenalin, Pure Adrenalin ist offizieller Werbeslogan von Interlaken Tourismus. Nicht alle sind begeistert. Zum Beispiel der Interlakener Spitalpfarrer Rolf Gerber. Nach dem Unfall vom letzten Freitag betreute er Angehörige einer getöteten Touristin. Nun sitzt er in seinem Büro und sagt:
Manchmal frage ich mich schon, ist es zum Beispiel so, dass einfach wegen einem Adrenalinschub, wegen einem Adrenalinkick, ist das Leben da nicht mehr wert. Muss darauf verzichten.
Und während draußen am Himmel eine Gruppe von Gleitschirmpiloten ihre Kreise zieht, wünscht sich drinnen der Spitalpfarrer, dass die Abenteuertouristen mehr nachdächten über Verantwortung, vor allem gegenüber ihren Angehörigen.
Dass man vielleicht herhockt und vielleicht an seine Leute denkt, oder? Und vielleicht plötzlich das, wenn es der heikel ist, dass wir vielleicht sagen, komm, ich glaube, das ist nicht der Wert.
Unterdessen am Saxetbach. Sie wisse, dass sie ein kleines Risiko eingehe, sagt diese Amerikanerin.
Yeah, but that's what's fun about it. You gotta take chances. That's what life's about.
Es mache halt Spaß und solche Gelegenheiten müsse man nutzen. Darum gehe es im Leben. Das Risiko sei es wert, sagt ihr Kollege. Schließlich könne man auch als Fußgänger ums Leben kommen. Da stäbe er lieber beim Canyoning.
I think about the risk I'm taking, but it's worth it. You could die walking down the street tomorrow. I mean, come on, you might as well be doing this when you die, right?
3, 2, 1, jump!
Das war ein Bericht von Dominik Meyer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.